Wir hören aus dem Osterbericht nach dem Evangelium von Johannes. Wir wissen aus den anderen Berichten, dass ja mehrere Personen am Ostermorgen zum Grab gekommen sind, aber jeder Evangelist hat so seinen eigenen Schwerpunkt in dem, was er weitergeben möchte, worauf er den Fokus lenken möchte. Und so lenkt Johannes in seinem Evangelium den Fokus unter anderem auf Maria aus Magdala. Diesen Abschnitt aus Johannes Kapitel 20 lesen wir. Johannes Evangelium Kapitel 20 von Vers 11 bis Vers 18. Maria stand noch draußen vor dem Grab und weinte. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein in das Grab. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte, einer am Kopfende und einer am Fußende. Frau, warum weinst du? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus dastehen, aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Er fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, er sei der Gärtner. Und sie sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will hingehen und ihn holen. Maria, sagte Jesus zu ihr. Sie wandte sich ihm zu und sagte, Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt, aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zu meinem Vater zurück und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Ostermorgen. Und Maria kommt noch einmal zum Grab Jesu. Kommt zum Grab, um ihrer Trauer Raum zu geben. Und wo wäre das besser möglich als dort? Sie steht vor der Gruft und weint. Vieles schwirrt ihr wahrscheinlich in diesen Augenblicken durch den Kopf. Sie erinnert sich zurück, wie es ihr ging, bevor sie Jesus getroffen hatte. Ihr Leben war so mühsam, so beladen gewesen, schwermütig, einsam, verzweifelt. Sie war nicht losgekommen von ihren Depressionen und dem, was sie alles plagte. Sie hatte vielleicht Liebe investiert in andere Menschen, denen sie vertraute, und war immer wieder enttäuscht worden. Aber dann diese Begegnung mit Jesus. Bei ihm fühlte sie sich zum ersten Mal wirklich angenommen. Sie durfte sein, wie sie war und musste nichts mehr vorspielen. Die dunklen Mächte hatte er aus ihr vertrieben. Im Raum seiner Liebe, da blühte sie richtig auf. Die Geister der Schwermut, der Einsamkeit, der Verzweiflung waren verschwunden. Sie war frei geworden. Es war einfach schön. Nur manchmal, in wenigen Augenblicken, da war noch diese leise Angst, dass es zu schön sein könnte, um wahr zu bleiben. Dass das alles nur ein Traum war, dass die Gemeinschaft mit Jesus und seinen Anhängern auch wieder zu Ende gehen könnte. Aber nur manchmal blitzte das durch. Und dann wurde dieser Albtraum auf einmal Wirklichkeit. Karfreitag brach wie ein Unwetter über sie herein. Jesus, der ihr Liebe und Annahme entgegengebracht hatte, er war hingerichtet worden wie ein Verbrecher. Und nach seinem grausamen Ende lag er nun in dieser kalten Gruft. Alles, was Maria bleibt, ist, sein Grab zu pflegen und die Erinnerungen an früher, als alles anders war, als ihre Welt noch in Ordnung schien und ihre Seele dazu. Würden nun die Geister wieder über sie herfallen? Würde sie wieder in Depressionen versinken, verzweifeln, in ihrer Einsamkeit untergehen? Der Tag dämmert schon, als sie zum Grab geht. Der Tau der Nacht trocknet und ein warmer Tag kündigt sich an. Aber Maria zittert innerlich. Innerlich ist ihr kalt. Und als sie am Grab angekommen ist, ist der Stein weggerollt. Das Grab leer. Unfassbar, unbegreiflich. Der Leichnam Jesu weg. Nicht einmal seinen toten Leib haben sie ihr gelassen. Wer tut sowas? Maria von Magdala steht vor dem Grab und weint fassungslos, ganz allein. Bilder tauchen vor ihrem inneren Auge auf, wie Jesus sie das erste Mal angesprochen hatte, damals. Wie der dunkle Mantel der Traurigkeit auf einmal von ihr abgefallen war. Wie sie mit ihm und seinen Anhängern von Dorf zu Dorf zog, wie er predigte und wie er Menschen begegnete, wie er sie heilte, wie er für Gottes Sache streiten konnte, kompromisslos, aber dennoch liebevoll und einladend. Mit Jesus hatte sie zum ersten Mal verstanden, was Reich Gottes, was seine Herrschaft bedeutet. Sie hat es erfahren. Gottes Reich, das ist lieben, vergeben, trösten, heilen, helfen, segnen. Das war die Welt Jesu. Und nun war alles vorbei. Zu Ende. Tränen laufen ihr über das Gesicht. Wenn sie tief enttäuscht und verletzt dasteht, nimmt sie durch den Tränenschleier auf einmal wahr, dass da zwei Gestalten in der Grabhöhle sitzen. Sie spricht diese Engel an, als ob es Menschen wären. Irgendwie scheint sie gar nicht zu begreifen, wer da vor ihr sitzt. So gefangen ist sie von ihrer Trauer, ihrem Schmerz, ihren Erinnerungen, dass sie gar nicht merkt, dass sie mit Boten Gottes redet. Wir denken vielleicht aus der Rückschau heute, wenn man Engel sieht, dann muss man doch begreifen, dass da etwas Unvorstellbares, etwas Außergewöhnliches passiert sein muss. Aber Maria in ihrer Situation erkennt sie nicht. Die Engel, die Boten vom Schöpfer des Lebens. Für sie ist das an dem Morgen einfach alles zu viel. Plötzlich schreckt sie zusammen. War da nicht gerade jemand hinter ihr? Sie wendet den Blick von der Gruft und fährt herum. Da ist der Garten mit seinen bunten Blumen und den blühenden Bäumen. Und tatsächlich, durch den Schleier sieht sie, da steht doch jemand. Der Gärtner. Ja, der Gärtner. Nur der, den sie eigentlich für einen ganz kurzen Moment erhofft hatte zu sehen, nachdem sie ihr Herz sehnt, den sieht sie nicht. Den gibt es nicht mehr. Er ist tot. Und sogar sein Leichnam noch verschleppt. Aber dieser Gärtner wird doch wohl wissen, wohin, denkt Maria. Sie erkennt ihn nicht, ihren auferstandenen Herrn. Ist sie vom Sonnenlicht geblendet? Ist sie blind von Tränen und Schmerz? Hat der auferstandene Jesus so eine andere Gestalt? Er steht vor ihr und sie erkennt ihn nicht. An dieser Stelle spiegelt sich in Maria vielleicht ein Stück von uns selbst wider, von unseren eigenen menschlichen Begrenzungen. Jesus kommt uns nahe und wir erkennen ihn nicht, weil wir zu besetzt sind von unseren eigenen Gedanken und Vorstellungen oder weil er uns ganz anders begegnet, als wir uns das in dem Moment vielleicht gedacht haben. Die Szene, die Johannes hier so anschaulich schildert, macht deutlich, das Wunder der Auferstehung Jesu können wir mit unserem menschlichen Denken und Vorstellungsvermögen nicht erfassen. Die Wirklichkeit der Auferstehung von den Toten übersteigt unser Fassungsvermögen. Aber das Tröstliche in dem ist, Gott lässt uns in unserer Blindheit nicht allein. Jesus spricht sie hier mit Namen an. Maria. Und als sie von dieser Stimme ihren Namen hört, da gehen ihr in dem Moment die Augen auf. Und sie erkennt auf einmal, das ist nicht der Gärtner, das ist er. Das ist ihr Herr, das ist Jesus. In dem Moment, in dem Jesus sie beim Namen ruft, erkennt sie ihn. Das Wunder der Auferstehung, dass einer da ist, der die Macht des Todes durchbrochen hat, das fangen wir erst an zu erahnen, wenn der Auferstandene uns anspricht. Jesus ruft Maria und er ruft uns beim Namen. Interessanterweise kommt dieses beim Namen rufen schon früher in der Bibel vor. Das fängt schon im Alten Testament an. Abram wird von Gott beim Namen gerufen, seine Heimat zu verlassen und im Vertrauen auf ihn in ein neues Land zu ziehen. Und dann gibt Gott Abram einen neuen Namen. Du heißt jetzt Abraham, Vater vieler Völker. ins Deutsche übertragen. Das ist deine neue Berufung. Wer von Gott beim Namen gerufen wird, der erfährt damit etwas von seiner Bestimmung. Was soll ich in diesem Leben? Wozu bin ich da? Viel später beauftragt Gott einen Propheten. Er soll dem Volk Israel in der Verbannung in Babylon sagen: So spricht der Herr, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wen Gott beim Namen ruft, der gehört zu ihm. Das Volk Israel im Exil zweifelte an Gott, ob Gott sich überhaupt noch um sie kümmerte, ob er sie überhaupt noch sah. Er hat es zugelassen, ganz anders als sie es erwartet hatten, dass sein Tempel in Jerusalem in Schutt und Asche gelegt worden war. Wahrscheinlich hatte er sie damit gleich mit auf den Schutthaufen der Geschichte entsorgt. So dachte Israel in Babylon. Aber dann stellt Gott sich zu seinem Volk. Er sendet ihn einen Boten und lässt ihn sagen: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Auch wenn du an mir zweifelst im Augenblick. Und noch viel später sagt Jesus selbst uns: Freut euch darüber, dass eure Namen bei Gott im Himmel aufgeschrieben sind. Unsere Namen stehen sozusagen in Gottes Herzen. Er vergisst uns nicht. Was wir im Herzen haben, das vergessen wir nicht. Indem der auferstandene Maria beim Namen ruft, beruft er sie damit zugleich in das neue Leben. Das Leben, das mit Ostern angebrochen ist. Maria, du gehörst zu mir. Du gehörst auf die Seite des Auferstandenen, des Todesüberwinders. Und auch du hast jetzt einen neuen Auftrag. Auch du hast jetzt eine neue Berufung. Ohne unseren Namen bleibt das alles Theorie. Die Auferstehung Jesu, seine große, alles überwindende Liebe, all das bleibt ein religiöser Gedankennebel, solange wir unseren Namen nicht hören und spüren, dass wir angesprochen sind. Dass Jesus lebt, dass er für uns lebendig und nah und wirklich ist, das erfahren wir darin, wenn Jesus uns persönlich anspricht. Wie manches Mal mögen Menschen, mögen Zeitgenossen etwas von der Bibel gehört oder erfahren haben. Im Religionsunterricht in der Schule, im Konfirmandenunterricht vielleicht, so sie ihn besucht haben. Jesus ist für die Sünde der Menschen gestorben und auferstanden. Und doch bleibt es für viele bedeutungslos, bis ich meinen Namen in Verbindung mit diesen Glaubensaussagen höre. Karl, Thea, Martha, für deine Sünde ist Jesus gestorben. Jesus macht Frieden zwischen dir und Gott. Dass wir persönlich angesprochen werden, das ist wichtig. So mancher Täufling hat schon bei seinem Zeugnis vor der Taufe gesagt, und ich erinnere mich an manche Taufzeugnisse, die ich in dieser Hinsicht gehört habe. Mit diesen ganzen religiösen Redensarten konnte ich immer nichts anfangen. Aber dann gab es eine Situation in meinem Leben, Da habe ich zum ersten Mal gespürt, dass Jesus mich anspricht. Ich habe das einmal von einer Person gehört, die zum allerersten Mal einen Gottesdienst in einer Freikirche besucht hat. Sie war eingeladen worden, hatte das immer wieder weggeschoben, immer wieder auf die Seite gelegt. Und zu diesem besonderen Gottesdienst hatte sie sich dann einladen lassen. Und sie nahm Platz in der Reihe, um sie herum waren noch etliche Plätze frei, kein Mensch in ihrer Nähe. Und sie erzählte später im Gespräch, als wir uns über diese erste Erfahrung unterhielten, als sie Platz genommen hatte, war es ihr, als ob sie auf einmal eine Stimme hörte, die zu ihr sagte: Schön, dass du da bist. Sie drehte sich um, da war kein Mensch, der zu ihr sprach. Und da fing etwas an, in ihr zu arbeiten. Dann gab es diese Situation in ihrem Leben, wo sie gespürt hat zum ersten Mal: Jesus spricht mich an. Da hat, so hat mancher erzählt, mich ein Satz in einer Predigt getroffen, als ob der nur für mich gesagt worden wäre. Und auf einmal ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Nicht umsonst nennen wir jeden Täufling, den wir taufen, beim Namen, bevor wir ihn oder sie im Wasser untertauchen. Taufen auf den Namen des dreieinigen Gottes. Und das ist nicht Zufall, das ist nicht von ungefähr, sondern wir machen damit ganz bewusst deutlich: Der Name Jesu, des Lebensfürsten, wird mit unserem Namen verbunden. Du gehörst jetzt zum Herrn des Lebens. Der allgemeine Glaubenssatz von der Auferstehung Jesu von den Toten, der hilft uns nicht weiter ohne die persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen. Ja, Jesus ist auferstanden, und zwar für mich. Er kommt extra hier in diesen Garten für Maria. Jesus will keine Gruppe, die aus lauter anonymen Fans besteht. Er spricht uns persönlich an. Und er bittet um unsere Antwort des Glaubens. Wie sieht diese Antwort aus? Die Begebenheit, die Johannes hier schildert, enthält dazu einen sehr interessanten Hinweis. Dieser Hinweis wirkt zunächst allerdings etwas eigenartig. Als Maria Jesus erkennt, leuchten ihre Augen und sie ruft Jesus bei seinem alten Namen: Rabuni, mein Meister, mein Lehrer. Sie wirft sich ihm zu Füßen, das berichtet Johannes hier zwar nicht, aber wir können es aus den anderen Evangelien erschließen, und sie will ihn festhalten, umklammern, ihren Rabbi. Und da sagt Jesus etwas Merkwürdiges: Halte mich nicht fest. Andere Übersetzungen geben das noch etwas drastischer wieder: Rühre mich nicht an. Im ersten Moment, wenn man das liest, glaubt man, sich verhört zu haben. Kann Jesus sie so unbarmherzig zurückstoßen? Kann er Maria denn überhaupt nicht ein bisschen verstehen, ein bisschen Empathie zeigen? Erst ihre Verzweiflung und nun ihr Glück? Doch, Jesus versteht sie. Aber er muss Maria etwas klar machen, damit sie anfängt zu verstehen. Zu verstehen, dass er nicht mehr ihr Rabbi von früher ist. Er ist ein anderer geworden. Seine Auferstehung bedeutet nicht, dass er wieder ins alte Leben zurückgekehrt ist, wie bei Lazarus, wo sie das vielleicht auch miterlebt hatte. Er ist nicht mehr zurückgekehrt in das alte Leben des Lehrers und des Wanderrabbis, der von Dorf zu Dorf zieht. Sein Leben hat eine neue, eine ganz andere Dimension. Er ist kein irdisches Gegenüber mehr, das man einfach so anfassen kann wie einen guten Kumpel, dem man mal so den Arm auf die Schulter legt. Der auferstandene Jesus gehört in eine andere Welt. Eine Welt, die keinen Tod mehr kennt. Jesus muss Maria deutlich machen, dass ihr Verhältnis sich durch seine Auferstehung geändert hat. Natürlich wird er auch weiter bei ihr sein, aber eben nicht mehr so zum Anfassen wie früher. Und eigentlich wird er ihr noch näher sein. Durch seinen Geist wird er sogar in ihr wohnen, was bis dahin nicht möglich war. Durch seinen Geist wird er in ihr wohnen und sie wird das erfahren, sie wird es spüren können in besonderen Augenblicken. Und damit das anfangen kann, damit Maria das anfängt zu begreifen, muss sie ihren Jesus von Vorkarfreitag loslassen. Ihre früheren Vorstellungen von ihm. Das gilt auch heute. Damit wir Jesus neu erleben können, müssen wir unseren Jesus loslassen. So wie wir ihn uns vorstellen oder wünschen, wie er denn nach unseren Gedanken doch bitte sein möchte. Der Auferstandene ist immer mehr und größer als alles, was wir uns vorstellen können. Das, so formuliert Manfred Siebold es hier in einem Lied, wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Dann erst werden wir ganz begreifen. Der Auferstandene ist immer mehr und größer als alles, was wir uns vorstellen können. Halte mich nicht fest, rühre mich nicht an. Bedeutet, Jesus lässt sich nicht vereinnahmen, auch nicht von unseren Erwartungen und Wunschvorstellungen, wie wir ihn denn gern hätten. Als Maria Jesus erkannt hat, möchte sie einfach nur noch mit ihm zusammen sein. So wie früher. Aber Jesus sagt, nein, Maria, geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und nun auch zu eurem Vater, zu meinem Gott und nun auch zu eurem Gott. Die neue Beziehung zu Jesus, dem Auferstandenen, besteht nicht in der Pflege von seligen Gefühlen und Erinnerungen an früher. Diese neue Beziehung ist verbunden mit einem Auftrag. Sag diese Botschaft weiter. Die wichtigste Botschaft der Welt, dass ich lebe und der Herr bin. Was Jesus Maria hier zumutet, ist eine herausfordernde Ansage. Auch für uns und unsere Zeit heute, in der es so viel um das Wohlfühlen und um besondere Gefühle geht. Jesus ruft uns zu, lass los und geh hin und sei mein Bote. Verkündige das, was ich dir getan habe und was du mit mir erlebt hast und erlebst. Das griechische Wort für Evangelium verkündigen heißt ins Deutsche übertragen eigentlich, wenn man es wörtlich nimmt, Engel sein, Bote sein.
geh hin und sei mein Bote. In diesem Sinn fordert Jesus uns auf, dass wir zu Boten seiner Nachricht, guten Nachricht von seiner Herrschaft werden. Dass wir losgehen und Menschen in ihrer Not, in ihrer Trauer, in ihrer Suche nach Leben die Nachricht von dem Auferstandenen bringen. Das ist die Aufgabe derer, die den Ruf Jesu gehört haben. Weiter zu erzählen, dass Gottes Liebe stärker ist als der Tod, dass die Mächte des Todes durch Jesus besiegt sind. Jawohl, das ist noch nicht unsere Erfahrung. Auch wir haben noch unsere Mühe mit Not und Leid, mit Krankheit und Verzagtsein. Es ist so. Auch wir leben noch im Schatten des Todes. Aber wir dürfen jetzt schon diesen einen kennen, der das überwunden hat, der uns beim Namen gerufen hat, der durch seinen Geist in uns lebt. Und ja, es gibt Phasen, wo wir davon nichts spüren. Aber es gibt auch wieder Erfahrungen, wo wir ermutigt werden, wo wir gestärkt sind, wo wir spüren, das ist der Lebendige in mir. An seiner Hand werden auch wir überwinden. Wenn Jesus uns beim Namen ruft, dann nicht, um uns in eine selbstzufriedene christliche Glückseligkeit zu führen, sondern er ruft uns beim Namen, um uns zu vergewissern, du gehörst zu mir. Und als mein Nachfolger, als jemand, der zu mir gehört, geh jetzt hin und bring die Botschaft von mir zu den Menschen, die sie brauchen. Und dann passiert was ganz Interessantes. Das sagt Jesus hier nicht zu Maria, aber das verspricht er seinen Jüngern am Ende des Matthäus-Evangeliums. Wenn wir das tun, wenn wir seinen Auftrag leben, wenn wir hingehen, wenn wir unterwegs sind in seinem Namen, dann werden wir dabei im Unterwegssein erfahren, dass, was der Auferstandene seinen Jüngern verspricht. Siehe, das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Das wird eine Erfahrung sein, die automatisch mitgeht. Wir werden im Unterwegssein Jesus begegnen. Maria von Magdala hat das an jenem ersten Ostermorgen gemacht. Sie ist dem Auftrag Jesu gefolgt. Und sie hat den verzweifelten Jüngern, die das auch alles noch nicht begriffen hatten, die gute Nachricht gebracht. Ich habe den auferstandenen Herrn gesehen. Ich bin ihm begegnet. Er hat mich angesprochen. Die Frage bleibt, wollen wir ihrem Beispiel folgen? Unsere Welt und gerade in diesen Tagen braucht die Botschaft von Ostern mehr denn je. Über alle Politikerreden hinweg, die sowieso kein Mensch mehr glaubt. Sie braucht die Botschaft von dem Auferstandenen, der sagt, wie wir es am Eingang hörten, ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen.